Click and Rush Episode 10. Ich bin @Uli Hebel auf X, Instagram, auf Skyblue und auf TikTok.
Ich bin @Joachim Hebel auf denselben Plattformen und ich war am Wochenende an Skyblue. Nein, also ich hatte Manchester City, also ach egal. Ihr wisst, was ich meine.
Habe ich Skyblue gesagt oder Blue Sky?
Skyblue.
Ah, es geht wieder los.
Ja.
Weißt du, was in dieser Woche vor genau 10 Jahren passiert ist?
Ja, weil du es mir gestern gesagt hast. Aber ja,
hätte ich mal nicht so vorlaut sein sollen.
Kannst du mal sehen. Aber ich weiß es. Wir haben 10-jähriges Jubiläum. Und so.
Ja, es ist schon special, muss man sagen. 2014 haben wir damals bei Ballberg Orange den WM-Vorschau-Podcast gemacht, einfach mal so just for fun. Da gab es, glaube ich, 4 verschiedene Fußball-Podcasts damals, also so gut wie gar keinen. Da waren wir auch sehr, sehr schnell bei iTunes bei den absoluten Top-Podcasts im Sport. Und weil das funktioniert hat und weil ihr das offensichtlich angenommen habt, hat damals Hauke Büssing, liebe Grüße an der Stelle, der hört es niemals, aber der ist inzwischen, also ist auch erstaunlich, der war mal Sportjournalist und ist inzwischen jetzt Richter. Und der ist verantwortlich für das gesamte Artwork, das so bei uns da ist. Wir haben ja immer noch in dem Logo, auch wenn es jetzt etwas, wie soll man sagen, etwas echter geworden ist, aber wir haben ja immer noch diese comicartige die Kunst sozusagen da mit drin in unserem aktuellen Logo, um die Wurzeln nicht ganz verloren zu haben. Das macht immer noch Hauke übrigens nebenbei. Und der hat damals irgendwann gesagt, sag mal, wollen wir nicht einfach mal weitermachen? Und dann haben wir gesagt, mein Bruder und ich, wir hätten eine Idee. Wir wollten immer schon mal einen Premier League Podcast machen. Und dann haben wir gesagt, ja dann, let's go. Und 10 Jahre später sind wir da.
Ja, ich weiß auch, dass wir lange überlegt haben, was. Und ich dann gesagt habe, das Einzige, was wir machen können, ist Premier League. Und dann hast du gemeint, ja, gab's ganz am Anfang warst du so, ja, aber vielleicht alle Ligen und so. Ich habe dann gesagt, entweder wir machen Premier League oder gar nichts, weil ich glaube, es bringt sonst nichts. Aber genau so macht's ja Sinn. Und deswegen sind wir jetzt schon unfassbare 10 Jahre alt. Und das zeigt ja auch, wie alt wir sind. Das ist eigentlich das Erschreckende dran. Ja, aber so ist die Welt halt nun mal.
Und einige von euch, das muss man auch fairerweise sagen, sind halt auch schon seit 10 Jahren dabei. Also das ist dann der Moment, wo man vielen, vielen Dank sagen muss. Ihr seid quasi mit uns alt geworden. Da müsst ihr jetzt durch. Oder mit uns erwachsen geworden, ganz wie ihr es haben wollt. Aber es ist schon schön, dass wir wirklich, also einige Namen liest man wirklich genau seit 10 Jahren. Also relativ von Beginn an, da waren es damals, ich weiß gar nicht, was die erste Folge waren, irgendwie 17 Leute oder so, die das, glaube ich, durchgehört haben und hat sich leicht vergrößert in der Zwischenzeit. Das ist sehr, sehr schön.
Ja, deswegen vielen, vielen Dank an alle treuen Zuhörer, an alle, die uns am Wochenende wieder geschrieben haben. Es ist echt auch krass, weil wir werden ja gleich zum Thema des Tages kommen, logischerweise zum Match of the Week, aber allein schon, wie viele Leute da, glaube ich, uns als ersten Ansprechpartner haben, hey, was sagst du dazu, ist schon echt krass, also wie viele Leute uns da schreiben dann jedes Mal wieder, ist schon echt krass und dass wir da so euer bester Premier League Freund geworden sind, glaube ich, macht echt Spaß und mir hat zum Beispiel gestern noch einer geschrieben, fand ich sehr, sehr cool, ich liebe euren Podcast, bla 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 und so weiter und so fort, ich bin in 50% der Fällen komplett eurer Meinung, in 50% der Fälle habe ich eine ganz andere Meinung. Und das habe ich mir gedacht, das ist eigentlich super cool, dass wir trotzdem eine Gemeinschaft sind hier alle, die diese Premier League einfach lieben, die diesen Sport einfach lieben und dann sagen, ich diskutiere mit dem, der hat zwar, ich finde nicht, dass er recht hat, aber es interessiert mich, was er zu sagen hat und vielleicht auch mal andere Sichtweisen anzunehmen. Das, glaube ich, ist auf jeden Fall sehr, sehr cool und wir haben es ja schon mal gesagt, wir sind am Ende des Tages Kommentatoren, das heißt, wir haben unsere Meinung und die sollen wir vertreten und das tun wir auch und dann gibt es auch gerne mal jemanden, der, das darf auch mal anecken so und dann darf auch mal gerne andere Meinung haben. Das Ganze schon seit 10 Jahren, das ist schon unfassbar. Also vielen, vielen Dank, dass ihr uns so treu geblieben seid. Und wenn irgendjemand von euch eine Torte backen kann, dann gerne mit einer fetten 10 drauf oder so. Und dann und schicken. Wir nehmen alles an.
Ja, wir essen alles, wie man sieht.
Absolut, absolut.
Nee, ist echt sehr, sehr schön. Habe ja einige von euch auch unter der Woche getroffen. Das wisst ihr dann oftmals besser so rum als ich, weil man logischerweise die Gesichter nicht so oft sieht, wie wahrscheinlich unsere hier und da, wenn wir wieder einen Post-Rausch oder was haben. Auch schön, wenn dann Liverpool zum Beispiel mal im Land ist, dass dann einige sich auch melden und sich treffen wollen. Es kommt eh viel zu kurz. Wir reden ja auch schon seit 2 Jahren drüber, dass wir uns irgendwann mal irgendwie treffen müssen oder mal einen Live-Podcast oder sowas in die Richtung machen. Vielleicht, wenn ihr da Interesse habt, dann schreibt uns das gerne auf. auch. Also vielleicht wäre es ganz sinnvoll, einfach mal zum Beispiel in München anzufangen hier, weil da wüsste ich direkt eine Location, wo es wahrscheinlich sinnvoll wäre und die passig wäre, wenn ihr da drauf Bock hättet, dann können wir vielleicht mal irgendwann so ein Jubiläumsfest machen. Aber da müssen all die Originale auch da sein. Das ist ja völlig logisch. Aber schön, euch immer wieder zu sehen. Auch uns hat wieder ein Hörer geschrieben, der da war, der Philipp Senderos sogar getroffen hat vor Ort. Die Bilder werden wir auch im Nachklapp nochmal in den Stories verlinken. Macht das auch immer gerne, wenn ihr da seid in den Premier League Stadien, dann lasst es uns wissen. Ist auch immer sehr, sehr schön, wenn wir das dann sehen können. Und ich glaube, für all die anderen, die zuhören, ist es auch immer ganz nett. Und dann brennt es ein bisschen bei Social Media, denn ich habe mir nochmal neuerlich sagen lassen von jemandem, der sehr viel mehr von der ganzen Sache versteht. Wir machen eh viel zu wenig an Aufrufen für den Algorithmus-Gott, der gespeist werden möchte. Da muss ich was rühren, sonst ist alles nichts. Und da lassen wir wohl viel zu viel liegen. Naja, gut. Kommen wir zum Sportlichen. Kommen wir zum Spieltag, der abgeschlossen ist und der, ja, ich glaube, das kann man schon auch wieder fairerweise sagen, der einiges an Dramatik zu bieten hatte. Ich würde mal anfangen, einfach chronologisch vom Freitag hergehend, denn wir werden uns dann beim Sonntag sicherlich ein wenig länger aufzuhalten haben, weil ganz schön was los gewesen ist. Nach dieser Champions League Woche ist es mit einem Freitagsspiel losgegangen, das hat Leicester zu Hause 1-3 gegen Nottingham Forest verloren und Nottingham Forest ist damit wahrscheinlich die Überraschungsmannschaft, nicht nur eine von, sondern, also wenn ich mir das anschaue in der Tabelle, dann muss ich aber sagen, herzlichen Glückwunsch, das sieht sehr, 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 sehr gut aus, was die da machen.
Ja, hätte ich auch nie gedacht. Also als ich auf die Tabelle geschaut habe, ich hatte Nottingham diese Saison noch nicht, als ich auf die Tabelle geschaut habe, habe ich mir auch gedacht, was ist denn jetzt los? Also Respekt an Nottingham Forest, Respekt an Nuno Espirito Santo, ich hätte es nie gedacht, aber ja, also trotzdem glaube ich, also was ich gesehen habe, die paar Szenen, also schön anzusehen ist anders, aber das ist ja völlig irrelevant.
Ja, und Respekt auch an Chris Wood.
Das stimmt auch wieder.
Also es ist einfach, was weiß ich. Also es ist einfach nicht zu erklären, was da passiert. Aber es ist schon echt erstaunlich, wie die spielen. Im Grunde genommen nichts anders. Alle Parameter leicht nach oben geschoben. Also mehr Abschlüsse, weniger zugelassene, etwas direkter zum Teil im Vortragen der Angriffe. Und natürlich auch, sonst glaube ich, geht sowas überhaupt gar nicht. Deutlich effizienter nochmal geworden, jetzt in dieser Saison im Vergleich zur letzten. Anders wäre es ja überhaupt eigentlich gar nicht anders möglich. Und das muss man schon fairerweise sagen, mit etwas Verspätung. Ich habe nicht daran geglaubt. Es ist nach wie vor so, dass ich nicht unbedingt so das absolut allerletzte Positive von Nuno Espirito Santo halte, aber fairerweise funktioniert alles. Milenkovic, glaube ich, als Verstärkung volle Kanne, passt perfekt zu Murillo, Alex Moreno funktioniert, Ola Aina gefällt mir gut, macht eine gute Saison bislang. Wir haben tausendmal über Morgan Gibbs-White gesprochen, das ist, auch wenn der auf eine Weise ausgerechnet war, hat er einen neuen Weg gefunden, was zu kreieren, und Chris Wood hat einfach Rekorde, die sind anderswoher, wird genauso gespielt, dass der gefüttert wird. Also Nottingham wird demnächst auch, glaube ich, mal ein Schwerpunktthema werden müssen, wenn die so weitermachen, wo wir uns dann nochmal ganz genau alles zu Gemüte führen. Der Besitzer, das ist ja auch immer noch ganz schön, gegen den wird jetzt ermittelt, weil er in die Nähe eines Schiedsrichters gespuckt haben soll. Und das trauen wir Evangelos Marinakis, glaube ich, alle zu. Daher wird es vielleicht dann der Moment, wo wir allerspätestens drüber reden, wenn es da eine Entscheidung gibt. Aber es ist schon echt erstaunlich, dass die schon wieder gewinnen und tabellarisch jetzt wirklich unter den Top-Teams im Moment sind. Und bis heute das einzige Team, das Liverpool hat schlagen können. Komplett in allen Pflichtspielen. Ist schon erstaunlich.
Absolut zu Recht.
Dann gehen wir zum Samstag über. Wir haben uns heute mal überlegt, wir bleiben bei jedem Spiel mal so ein, zwei Sätze, wenn es was zu sagen gibt. Denn wir kommen diese Woche ja nochmal. Achso, vielleicht schieben wir das gleich noch ein. Das ist ja auch etwas charmanter. Wir haben ja letzte Woche gesagt, um was es geht. Bernd Leno war dann so, dass wir eigentlich den Freitag anvisiert hatten, aber da Fulham in Everton gespielt hat und die Abfahrt dann ins Teamhotel nach Liverpool etwas früher passiert ist als geplant, hat er uns nochmal gebeten aufzuschieben, und jetzt haben wir uns verabredet für Mittwochnachmittag diese Woche. Das bedeutet, wenn wir schnell sind, kommt der Podcast sogar noch Mittwochabend. Das liegt dann eher bei uns, ob das noch funktioniert technisch. Ansonsten wird er im Laufe des Donnerstagvormittags kommen und dann wird Bernd Leno bei uns sein und darüber sprechen. Das heißt, es gibt Double Duty für uns diese Woche und für euch zweimal Kick and Rush. Einmal jetzt die normale Ausgabe und dann einmal in der Tiefe über den FC Fulham und vor allen Dingen über Bernd Lenos persönliche Situation dann auch bei Fulham. Also wenn ihr das gerne sehen wollt, haben wollt und wenn der Podcast dann kommt, hören und auch mitteilen, dass es den gibt, auch das hilft uns dann immer sehr. Und deswegen haben wir uns heute mal darauf verständigt, dass wir einen Streifzug machen durch die Premier League. Ist, glaube ich, auch ganz sinnvoll. Eins der Spiele, das uns beide angefixt hat, wir haben es aber leider beide nicht machen dürfen, ist halt so, Aston Villa gegen Bournemouth, 1-1. Villa lange geführt und dann kommt zum Schluss Bournemouth.
Ich hab's nebenbei angeschaut, ich habe ja Manchester City gemacht und habe es nebenbei laufen lassen, was mich echt interessiert hat. Habe mehr, ich sag mal, mehr Spektakel erwartet, war dann verhältnismäßig abtasten und taktischer Natur geprägt, aber trotzdem, es ist auch, wenn man sich mal anschaut, wie viele gelbe Karten da drin waren, ist ja unglaublich, also es war sehr, 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 sehr heftig, aber ja, trotzdem hat's richtig viel Spaß gemacht, das anzuschauen. Ich mag beide Trainer einfach sehr, sehr gerne, ich mag beide Teams einfach sehr, sehr gerne, hatten wir ja letzte Woche und mein Guilty Pleasure, das habe ich glaube ich schon mal gesagt, ist momentan Aston Villa. Ich sehe die einfach super gerne. Ich liebe Unai Emery. Das war jahrelang eins der langweiligsten Teams, einer der langweiligsten Vereine irgendwie. So, ich konnte dieser Dean Smith Generation gar nichts abgewinnen. Aber unter Unai Emery ist es so mein heimlicher Darling geworden. Ich schaue den einfach sehr, sehr gerne zu. Und wie Unai Emery arbeitet, ist einfach sowieso einfach unglaublich.
Es ist erstaunlich, dass die in der Champions League echt vorne weg sind. Also die Premier League mit City, mit Liverpool und aber auch mit Aston Villa, die sind da vorne dran in der Champions League. Ich finde schon, das hat ja auch Unai Emery jetzt mal so angedeutet, dass er schon merkt, dass nach den Champions League Spielen ein bisschen was liegen geblieben ist in den letzten Partien, was ja vielleicht auch irgendwie völlig normal ist. Die sind ja auch gerade dabei zu lernen, wie das ist. Und mir ist schon klar, die haben vergangene Saison auch relativ tief im Wettbewerb Conference League gespielt und mit einigermaßen dem gleichen Kader und sie haben ihn aus Champions League Gründen verbreitert, aber da ist natürlich die Dinge, die verlangt werden von ihnen, sind schon nochmal andere und mental mag das einfach schwieriger sein, sich von einem Wettbewerb, in dem du dann doch mit einiger Wahrscheinlichkeit was ganz Besonderes erlebst und das Woche für Woche dann in den Liga-Alltag überzugehen. Das hat Emery angesprochen, vielleicht ist es aber einfach auch nur der typische Unai Emery, der ja solche Nuancen immer relativ schnell merkt und versucht, so schnell es geht, dann auch loszuwerden. Aber das, glaube ich, kann man dann schon irgendwie erkennen. Ich weiß jetzt nicht, ob es fair ist, zu sagen, vielleicht fällt auch deshalb das Tor in 90+6, keine Ahnung. Könnte man natürlich so sehen und so sagen. Im Übrigen, Evan Nilsson, das müsste sein erster Treffer gewesen sein in der Premier League für den Bournemouth. Aber man merkt zumindest was. Und das hat er übrigens schon vor dem Spiel gesagt. Also es ist jetzt nicht erst nach dem Spiel passiert, sondern vor dem Spiel schon. Vielleicht ist das auch ein Thema wird ein Thema bei Aston Villa.
Ja.
Brentford ist für mich dann so das ist wahrscheinlich das zweite totale Überraschungsteam der Saison, weil die habe ich ja mal in Richtung zumindest Abstiegsregionen sprechen wollen, wenn es ganz schlecht liefe, aber es läuft nicht schlecht, im Gegenteil, es läuft ziemlich gut. 4 Siege schon aus 9 Spielen, macht Platz 9 und wieder einer gegen Ipswich, der denkwürdig gewesen sein muss. Das Spiel habe ich tatsächlich noch nicht sehen können. Ich habe ein wenig die einzelnen Tore, die seht ihr bei Sky PL, bei Instagram, wenn ihr die sehen wollt. Und Kollege Schröter war sehr angetan nach dem Spiel. Der ist eigentlich immer sehr angetan von allem. Das ist das Schöne an Sven. Aber der kam und hat uns schon vom Spielfilm erzählt, dass Ipswich ja ausgleicht in der 86. sogar noch die Möglichkeit hat, dann ihrerseits zu gewinnen. Und dann kommt ein Bimo in der Nachspielzeit, der übrigens sich auch mal eignen würde für Player to Watch, der kam in dem Fall also wieder zu seinen 2 Toren, ist singulär der Grund, warum Brentford so gut ist. Also vergiss Ivan Toney, das kann man glaube ich sogar so fair sagen, das haben wir auch letzte Saison schon mal gesagt, glaube ich, irgendwann im Frühjahr, dass das wahrscheinlich gar nicht Toney so sehr der wichtige Spieler ist bei Brentford, sondern wenn ich einen nennen müsste, dann ist es ein Bimo und der marschiert wie noch was. Also das ist total wahnsinnig, was der für Zahlen hatte, schon vor der Länderspielpause und jetzt, seitdem sie wiedergekommen sind, macht er einfach weiter. Vissar auch wieder getroffen, also die zwei für sich machen großen Spaß und im Moment habe ich null Sorge um Brentford, gar nicht.
Ich auch nicht, aber es ist trotzdem natürlich wieder immer, also das ist ja das, was ich immer sage, da werden wir ja dann auch vielleicht beim Match of the Week dann drauf kommen, aber dieses 4-3-Spielen ist halt immer sehr, sehr gefährlich. Ich meine, die haben 18 Tore, 18 Gegentore. das kann auch mal in die Hose gehen. Also dieses, es ist schon mit großem Risiko verbunden. Ja, momentan funktioniert's. Ich warne davor, das so weiterzumachen. Also bisschen mehr Stabilität würde nicht schaden.
Ja, ja, das ist klar, aber sie sind halt immer höchst unterhaltsam aus,
ja, ja,
aus
neutraler Sicht gesprochen. Es kann auch mal kippen.
Und das war das eine dramatische Spiel. Das andere an diesem Samstag, da war ich zu hören bei Brighton gegen die Wolves. Brighton führt 2-0. Und da dachte ich ehrlicherweise schon, oh, jetzt wird's aber eng für Gary O'Neill. Aber dann kommt sein Team zurück und also eine Szene, die ihr euch auch, die ist nicht auf Instagram gepostet worden, aber wenn ihr sie irgendwo kriegt, schaut sie euch an. Ist tatsächlich so, dass 4 Brighton-Spieler im Konter auf Doyle zulaufen. 4-1. Und Doyle zieht den tatsächlich raus, leitet den Gegenangriff ein. Matheus Cunha macht das 2-2 in der dritten Minute der Nachspielzeit. Also brutal wichtig. Brutal wichtig für die Wolves, dass sie den Punkt geholt haben. Ich habe es im Spiel auch mal dargelegt. Ich muss mir gerade nochmal schnell aufrufen, damit ich es euch auch sagen kann. Die haben 5 der Top-6-Teams schon gespielt, jetzt nach 9 Spieltagen in dieser Saison. Also Wolverhamptons Auftaktplan war extrem. Ist mit Abstand das Schwierigste gewesen in der laufenden Premier League Saison. Entsprechend auch die einigen Ergebnisse, die sie dann jetzt geholt haben, sind immer noch sieglos, haben nur 2 Unentschieden. Aber jetzt geht's dann los mit Crystal Palace zu Hause, Southampton, Fulham, Bournemouth, Everton, West Ham, Ipswich, Leicester und dann ist Boxing Day und dann kommt Manchester United und dann wird es wieder ein bisschen schwieriger mit Tottenham, mit, ja, zum jetzigen Zeitpunkt muss man es auch nennen, Nottingham, Newcastle, Chelsea, Arsenal, Villa, Liverpool. Und dann wird es wieder im Februar etwas leichter. Das heißt, diese Saison, glaube ich, muss man ganz eigen bewerten von den Wolves. Und das wird man auch weiterhin so tun müssen. Das heißt, da braucht es ruhige Hand im Vorstand und auch vom Sportdirektor Hobbs, was jetzt die Entscheidung über den Trainer betrifft. Denn vielleicht wäre es sonst gar nicht fair, diese Entscheidung zu machen bei den Wolves, wenn man sich einfach die Ungleichheit, die Unausgewogenheit des Spielplans so anschaut. Das ist wahrscheinlich der absolute Hauptfaktor. Also es gibt Dinge, wir haben es vor, ich glaube, 2 oder 3 Wochen schon mal kurz besprochen, Torwartwechsel von Saar zunächst, der auch, muss man fairerweise sagen, der echt mies begonnen hat in der Saison. Das ist ja bei dem leider immer so, auf eine Top-Saison und die würde ich letztes Jahr ihm bescheinigen wollen, kommt eine nicht ganz so gute Saison. Und jetzt zumindest mal am Anfang, dann ist Johnston gekommen. Also ich finde, die Mannschaft hat zwar andere Probleme als auf der Torhüterposition gehabt, aber okay, der Start war nicht gut von Saar, dann kommt Johnston rein, der verletzt sich, dann kommt Saar zurück, macht ein gutes Spiel gegen City, kassiert jetzt wieder 2 gegen Brighton, wovon er bei einem nicht rauszunehmen ist, weil er das mit einem zu kurzen Abschlag letztlich selbst einleitet. Dann haben wir darüber gesprochen auch, zumindest, ich weiß gar nicht, aber ich glaube, das haben wir schon gemacht, Systemumstellung von 5er auf 4er Kette scheint denen nicht so zu liegen, weil alleine dann Ait Nouri und Semedo nicht so gut in der Offensive zum Tragen kommen und Ait Nouri ist ja kein Geheimnis, dass das sowas wie der Spielmacher ist in einem Team, das ansonsten wenig davon zur Verfügung hat. Deswegen ist es, glaube ich, cleverer, wenn man den mit mittlerer Absicherung leicht nach vorne schicken kann. Das wiederum macht Dawson sehr viel spielbarer, der nicht schnell ist und auch nichts mehr ansatzweise Dynamisches an sich hat, aber in Sachen Tacklings und Kopfball wahrscheinlich immer noch einer der Top 10% Innenverteidiger ist in der Liga, macht den spielbar. Das ist auch besser für jemanden wie João Gomes, den ich sehr gerne sehe, hyperaggressiv, gefällt mir echt gut, aber hat halt auch so seine spielerischen Aussetzer hier und da und ich glaube, Cunha tut das auch besser, wenn er ein bisschen driften kann und nicht so sehr dann vorne drin zu stecken hat, sozusagen. Deswegen ist das gar nicht so schlecht, finde ich, und jetzt hat man wieder gesehen auch, dass Gary O'Neill, wenn sie grinden, dann sieht es okay aus, war jetzt nicht der Wahnsinn und Brighton hat die erste Hälfte komplett dominiert, die haben dann irgendwann mal einfach komplett an Zugriff verloren. Ist natürlich auch Wahnsinn, dass die das Spiel nicht gewinnen und dann bin ich auch gleich fertig mit dem Monolog, ich mache den Podcast ja nicht alleine, aber ein Wort noch zu Carlos Baleba, Wahnsinn, also entwickelt sich vor unser aller Augen gerade zu einem der komplettesten zentralen Mittelfeldspieler. Das ist unglaublich, was der hat. Ist wirklich, also der nächste Superstar made in Brighton, den sie aus dem Nichts geholt haben. Also Lil, will jetzt den nicht zu nahe treten, aber davor war er noch 1,5 Jahre zuvor in Kamerun. Dann geht er nach Lil. Dann haben die den geholt. Dann dachte man sich, so, ja, mein Gott, passt schon. einigermaßen. Und dann hat ja den Serbi noch im Winter gesagt, nee, der ist weit weg von der Stammformation. 3 Wochen später ist er Stammspieler. Und jetzt nochmal fast forward Runde, 9 Monate später, dreiviertel Jahr, sieht der aus wie 80 Millionen. Also fantastischer Spieler.
Hallo, bist du noch da? Hallo, hallo.
Nutzt ja nichts. Ich muss ja was erzählen.
Ja.
Ich mal Kaffee holen hier.
Ja, ich bräuchte jetzt auch einen. Nach diesem Monolog könnte ich auch alles brauchen, was aufputscht. Nein, Schmarrn. Nächstes Spiel bei Manchester City gegen Southampton, das habe ich gehabt. Dazu kann ich ein paar Dinge sagen, weil ich auch mit einem Kollegen von vor Ort gesprochen habe. Also die Frage der Fragen ist ja, bleibt Pep Guardiola am Ende der Saison, also wird er nochmal verlängern oder nicht? Ich habe das im Spiel auch gesagt, aber nicht alle werden es gesehen haben, deswegen glaube ich, wiederholen wir es einfach nochmal. Also Chicky Bergestein ist ja verabschiedet, das ist klar, der wird im Sommer gehen. Und der Kollege hat zu mir gesagt, wenn Guardiola gehen wollen würde, dann hätte man es ja mit Chicky zusammen quasi announcen können. Dann wäre das einmal ein großer Aufschrei gewesen und nicht zwei. So war, gab schon diesen Aufschrei, man hätte das locker verpacken können. Und wenn Chicky geht und wenn Guardiola auch geht, dann hätte er wahrscheinlich das mit Chicky zusammen einfach erklärt, weil dann wäre es ja vielleicht so gewesen, dass das eine das andere bedingt. Also der eine geht, weil der andere geht. Dementsprechend, das ist nicht der Fall gewesen, deswegen Indiz Nummer 1. Indiz Nummer 2 ist, dass sie selbst vor Ort, also das Sky UK Information, also aus nächster Nähe, liebe Grüße an Ben Ransom, der uns da geholfen hat in der Recherche, der gesagt hat, es gibt eben keinen Ansatzpunkt von vor Ort, dass irgendjemand mal irgendwo etwas gehört hat, Guardiola geht. Es geht einfach nicht. Es gibt das einfach nicht. Und dementsprechend, er hat auch nochmal gesagt, überleg mal, wann hat er das letzte Mal verlängert? Das war im November 22, wenn mich alles täuscht, auch in einer Länderspielpause aus dem Nichts heraus. Und er hat davor geredet, deswegen, er glaubt, dass er die 10 Jahre voll machen will und dann irgendwann mal geht. Und das ist jetzt Stand der Dinge. Das heißt, das ist jetzt exklusive Information für euch, weil in Deutschland ist das so noch nicht gespielt worden. Ich habe auch in England noch keinen Artikel drüber gelesen. Die wissen das alle, aber so richtig formuliert, glaube ich, hat das noch keiner, dass es so ist. Das ist einfach jetzt mal die Geschichte um Pep. Trotzdem gibt es ein paar Dinge. Es gibt sehr, sehr viele Verletzte bei City. Sie haben nur 5 Feldspieler auf der Bank. 2 davon, zum Beispiel O'Reilly und McAtee, sind ja Borderline-Erstligaspieler, McAtee ja schon mehr, haben wir schon gesehen bei Sheffield, aber ihr wisst, was ich meine, es ist jetzt nicht das City-Level, das alle gewohnt sind, trotzdem cool, dass die den Kader haben, aber ja, ihr wisst, was ich meine, das ist ein großes Problem, deswegen muss jetzt momentan Mateusz Nunes auf links außen spielen, was er besser macht, als ich dachte, viel besser, als ich dachte, trotzdem ist es nicht seine angestammte Position. Sie haben jetzt auch in 3 der bis dato 9 Spiele einen schlechteren Expected Goals Wert gehabt als der Gegner. Sie haben gegen Fulham 5 Großchancen zugelassen. Das gab es unter Guardiola erst 2 Mal. Sie sind gegen Wolverhampton in Rückstand geraten. Sie haben gegen Southampton jetzt am Wochenende früh die Führung erzielt und dann aber nichts mehr nachlegen können. Also so richtig läuft's bei City nicht. Ja, es ist noch immer Ballbesitz und meisten Pässe und alles in Ordnung. Aber man muss auch mal sagen, sie sind in 4 der 9 Spiele in Rückstand geraten. Also es ist noch immer so eine Unwucht drinnen. Warum? Auch das hab ich erklärt im Spiel. Rodri fehlt. Ist ganz klar. Es gibt keinen Rodri außer Rodri. Und alles andere wird dann angepasst. Sie haben dann einfach in der Absicherung zu wenig. Dann sind ein paar schlampige Aktionen dabei. Vorne, die dann auch hinten sich auswirken. Und da war Guardiola zum Beispiel im Spiel gegen Prag sehr sauer zur Pause, dass sie auch nicht nachgelegt haben, war sehr, sehr sauer. Und dann natürlich auch so die Geschichte mit den Außen, da habe ich auch mit Ben lange drüber gesprochen. Wenn du Doku und Savinho hast, hast du eine Menge Breite, aber du hast halt auch wenig Kontrolle. Du hast sehr, sehr viel Dynamik nach vorne, aber nach hinten denken sie nicht. Wenn du dann aber zum Beispiel Grealish und Bernardo Silva auf Außen stellst, hast du halt sehr, sehr viel Stabilität in der Zentrale, weil beide nach innen klappen, weil beide nach innen denken. Aber du hast halt logischerweise wenig Tempo, wenig kreatives Moment drinnen, dass man was aufbrechen kann. Und das ist halt das, mit dem Guardiola gerade arbeiten muss. Plus eben, selbst wenn du mit Grealish spielen wollen würdest, er ist nicht da, ja, Doku auch nicht. Also dann musst du mit Nunes spielen, das heißt, du hast schon einfach eine Unwucht in diesem Kader momentan, der einfach verletzungsbedingt ist und das ist momentan ein Problem. Trotzdem muss man sagen, ist City ja ich habe das dann auch im Spiel gesagt, ja, bei allem, was ich hier mecker, es ist ja immer noch wahrscheinlich das beste Team der Liga oder eins der besten Teams der Liga. Deswegen, ja. Es ist vollkommen irrelevant, nur ihr wisst, wir sind dafür da, Dinge auch anzusprechen, auch wenn es läuft, hey, das könnte funktionieren, aber sie sind jetzt das einzige Team ungeschlagen, sie sind jetzt Tabellenerster. Worüber reden wir? Nur, es gab halt auch schon zwei Unentschieden und es gab ein paar Spiele, jetzt zum Beispiel gegen Southampton, wahrscheinlich das schlechteste Team der Liga, sorry, es ist so, dass, und gegen die, ja, haben sie sich wirklich sehr, sehr schwer getan, muss man echt sagen. Also, das ist das, ja, Haaland müsste 3 machen, okay, aber trotzdem, es waren nur ein 1-0 und bis zum Schluss echt nochmal zittern.
Ja, die Wahrheit ist wahrscheinlich schon, trotz und alledem, wenn die sind immer noch größtenteils fehlerlos, was natürlich nicht heißt, ist ja völlig normal zu diesem Zeitpunkt, dass noch nicht alles hundertprozentig sein kann und es darf ja auch im Übrigen gar nicht so sein, aber immer noch, also das ist wahrscheinlich die schlechte Nachricht, während die anderen Teams, also jetzt kommen wir dann ja auch gleich nochmal dazu, zu Liverpool, zu Arsenal, sich wieder gegenseitig die Punkte wegnehmen. City kriegt es zu Ende, punktetechnisch zumindest nochmal. Also normalerweise kannst du dem Team, also ich sag's jetzt mal, wie es ist, ganz böse, normalerweise kannst du eigentlich schon sagen, herzlichen Glückwunsch, weil, also glauben wir wirklich, dass die nochmal so einbrechen, dass sie dann irgendwann die Ergebnisse nicht mehr holen? Das kann ich mir irgendwie schwer vorstellen, muss ich sagen.
Ja, kann ich mir auch nicht vorstellen. Auf der anderen Seite Southampton, muss man auch kurz sprechen, jetzt Tabellenletzter, nur einen Punkt geholt. Es war auch gegen City wieder so, es war rausspielen, ja, die haben 56% Ballbesitz in dieser Saison, das ist ja der vierthöchste Wert. Sie haben sehr über 90% kurze Pässe, also auch das respektabel, super cool, ja, das sind Drittmeisten. Sie haben nur City und Liverpool haben mehr Passsequenzen mit über 10 Pässen, also das ist echt, die spielen das raus, nach wie vor, das, was ich euch immer gesagt habe, die spielen das raus, aber nur 6 Tore, eine Chancenverwertung von 7%, 5 Tore weniger erzielt, als sie mussten, es ist einfach null effizient, null. Es ist ein super Ansatz, ich verstehe das, Russell Martin will rausspielen, er glaubt an die Idee, da ist Guardiola ja auch auf der Pressekonferenz gefragt worden, passt man dann nicht besser was an? Antwort Guardiola, nein, weil wenn du nicht dran glaubst und den Spielern dann plötzlich irgendwie eine andere Idee hinwirfst, dann denken sich die auch, ja, der glaubt ja nicht mal an sein eigenes Konstrukt und damit hast du sie verloren. Ist natürlich immer ein bisschen einfach, ist ganz, ganz klar, ist ein bisschen einfach, nur ich glaube auch nicht, dass Russell Martin eine zweite Idee während der Saison so ausklügeln kann, dass es funktionieren kann. Das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Ich glaube auch allgemein nicht, dass es für diese Mannschaft reicht. Sie ist einfach nicht gut genug für die Premier League in dieser Form. Es tut mir wirklich leid, weil ich Southampton echt gerne mag. Nur es ist in jedem Spiel dasselbe und in jedem Spiel ist es einfach nur naiv. Und es war diesmal kein individueller Fehler dabei, dass du sagen kannst, dadurch ist City nochmal eingeladen worden. Das war ja bis jetzt in allen Spielen der Fall. Das ist wirklich das, was ich positiv herausgearbeitet habe, dass du wenigstens sauber hinten rausgespielt hast. Ja, dann im Mittelfeld die Bälle erst verloren hast, okay. Weil du kamst gar nicht ins Netz. Aber ja, das ist ja immerhin schon mal was. Normalerweise haben die ja hinten schon immer, also gegen Arsenal zum Beispiel, haben die ja wirklich die ersten 10 Minuten Arsenal jedes Mal in die Falle gespielt und dann ja schon die Dinger um die Ohren geballert bekommen. Deswegen, ja, ist er einigermaßen okay.
Es gibt 3 Teams, die noch keinen Sieg haben. Und die anderen beiden, Wolves haben wir schon drüber gesprochen, die halte ich qua Qualität für einfach sowieso viel besser und die sind in der Lage, zumindest den Gegner so gut es geht, einfach nur verhungern zu lassen, so wie gegen City zum Beispiel. Also das haben sie ja mehrfach gezeigt und das, glaube ich, steckt auch immer noch in der Mannschaft, auch wenn es ein Flickenteppich ist irgendwie, aber das steckt in der Truppe. Und Ipswich ist das zweite Team, die haben aber schon 4 Unentschieden, das heißt, die sind gar nicht so ganz so leicht zu schlagen. Das ist ja im Grunde genommen auch so ähnlich wie Southampton, das ist auch der eine radikale Ansatz und Kerry McKenna rückt da kein Stück von ab. Und alles in allem ist die Truppe, glaube ich, auch nach ähnlichen Gesichtspunkten zusammengeholt. Also auch junge Spieler, junge englische Spieler, die schon mal irgendwie irgendetwas in irgendeiner Akademie gezeigt haben. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite kann man auch nochmal sagen, dann ein paar Zweitligaspieler dazu, auch die ein bisschen mehr Stahl mitbringen, glaube ich, als bei Southampton. Und es ist halt der direktere Ansatz sorgt halt für weniger Ballverluste, alles in allem. Also auch da ist die technische Sicherheit jetzt nicht unbedingt so gegeben, dass ich sagen würde, ja, denen vertraue ich, aber Ipswich wirkt deutlich kompetitiver als Southampton. Und bei Southampton könnte ich dir jetzt noch nicht das eine Spiel nennen, wo ich sage, ja, da waren sie aber wirklich nah dran. Das hätte auch so laufen können. Ja, gegen Brentford mal nach einer halben Stunde hätte man das sagen können, aber über die 90 Minuten betrachtet, nö. Und bei Ipswich gibt es jetzt schon zwei, drei Spiele, wo ich denke, ja, na, mit dem einen Kniff hätte es vielleicht funktionieren können. Die beiden wirken schon nochmal stärker. Also mir, anders gesagt, mir fehlt völlig die Fantasie, wie das funktionieren soll bei Southampton. Und ich würde jede Wette eingehen, dass die Länderspielpause, das wird das Ende sein für Russell Martin, einfach weil sie es probieren müssen.
Du hast Niederlagen gegen Nottingham, gegen Bournemouth, gegen Leicester, du hast unentschieden gespielt gegen Ipswich. Gegen wen willst du sonst punkten? Das sind ja auch keine Billiggegner, aber es sind die billigsten in der Premier League. Und gegen wen willst du sonst gewinnen? Es geht einfach nicht. Und wenn du so weitermachst wie die, jeder weiß doch, was kommt. Die spielen hinten raus, stell die offen zu. Sie sind nicht gut genug, um es wirklich durchzuziehen. Und selbst wenn sie mal durchbrechen wie Archer, der durch ist, dann haut er das Ding an die Latte, weil er einfach kein Premier League-Stürmer ist. Und dann ist das Thema durch. Ja. Es ist einfach so. Und das ist einfach nicht gut genug. Ich sehe in dieser Mannschaft Füllstoffspieler für andere Teams, brauchen wir nicht reden, die gibt es. Und ich sehe zum Beispiel einen Dibbling, der mit Sicherheit mal bei, keine Ahnung, aber der wäre ja bei keinem anderen Premier League Team stammen. Der kann da halt, irgendwann kann sich dazu entwickeln, ja. Aber es ist ein Talent, das ist der einzige, der da wirklich Spaß macht momentan. Der Rest ist für mich einfach quasi nicht existent. Es ist einfach nichts. Ob du da jetzt Aribo spielen lässt oder Lallana, ist völlig egal. Dazu auch Lallana, der in diesem Spiel einfach total gefrustet war. Also Katastrophe, sowas habe ich von dem noch nie gesehen. Archer ist für mich nochmal kein Premier League-Stürmer. Mateusz Fernandes, der ist okay, der kann sich vielleicht mal entwickeln, okay, aber momentan auch nicht. Also es ist einfach auf allen Ecken, an allen Ecken und hinten. Sorry, aber Jack Stevens, Ryan Manning, worüber reden wir? Also worüber reden wir? Es hat mit Premier League nichts zu tun. Ja. Und da können sie auch nichts dafür, ist in Ordnung, du bist der Aufsteiger, es ist nicht einfach, ist ganz, ganz klar. Aber mit Ryan Manning und Jack Stevens hinten rausspielen, ist halt auch nicht die gute Idee. Also sorry, das geht dann einfach nicht.
Ich mache jetzt mal was ganz Verrücktes. Also ich weiß, aber es gab diese Aussage von Mourinho, der glaube ich zwei Jahre war der Zeitraum, von dem er gesprochen hat. Im Moment ist Galatasaray genau das Richtige für mich, bla bla bla. Aber er würde gerne irgendwann mal in der Premier League managen, ein Team, das nicht unbedingt europäisch spielt, managen. Einfach nur mal wild gesponnen. Wenn Southampton sich entscheidet, Russell Martin loszuwerden, würde sich Mourinho Southampton antun?
Ach, glaube ich nicht.
Und wäre das sinnvoll?
Er redet nur. Mourinho, ich habe ja auch mit dem Kollegen aus England telefoniert. Der wird in England nicht mehr als ernstzunehmender Trainer gesehen, sondern er wird als Entertainment-Figure gesehen. Und ich glaube auch, dass Southampton, so wie die ja momentan sich aufstellen, gar nicht an so jemanden denken. Sondern die denken an da kommt eher nochmal Nathan Jones zurück als der. Also in der Tendenz.
Aber ich kann dir sagen, also das ist nicht unspannend. Wäre nicht Tim Steiten bei West Ham United, dann könnten wir da schon mal einen Lock dahinter machen, weil dann würde das safe passieren, weil ich glaube, dass David Sullivan den total spannend finden würde. Also es wäre safe der Nächste und da würden die, glaube ich, sofort Lopetegui einfach wegschicken, was er
absolut ändern
würde. Das wäre Nummer eins. Die Wolves sind auch nicht unspannend, wegen Mendes offensichtlich, ne? Und irgendwas in mir sagt auch, dass Nottingham Forest den Wahnsinn nochmal eingeht. Also Marinakis, das halte ich auch für möglich. Das sind die drei.
Ja, aber ich glaube, dass er dazu, ein bisschen Glamour braucht er schon. West Ham würde er machen, den Rest glaube ich nicht.
Ja, Nottingham hättest du ja theoretisch aufgrund der Fanbase und aufgrund der Historie vielleicht auch so und aufgrund des etwas eigenen Besitzers auch irgendwie. Das sind die drei. Alle anderen.
Ich weiß nicht, ob er das so sehen würde. Ich glaube es nicht. Aber gut, kann sein.
Na, nur mal so ins komplett Unreine gesprochen, weil ich das auch nochmal vernommen habe und besprochen wissen wollte. Everton gegen Fulham sparen wir bewusst aus an der Stelle, weil da werden wir dann ja nochmal in die Tiefe gehen, vielleicht nicht unbedingt nur zu dem Spiel, aber sicherlich auch mit Bernd Leno dann im Podcast, der dann Mitte der Woche kommt für euch. Und dann sind wir beim Sonntag, der insgesamt 4 Spiele brachte und wir fangen vielleicht mal an mit einem Sieg, wahrscheinlich irgendwie wieder unerwartet. Also Tottenham ist wirklich unberechenbar in dieser Saison weiterhin. Crystal Palace gewinnt 1-0 gegen Tottenham Hotspur. ich bringe das wahrscheinlich mal komplett so auf den Punkt und sagen, maximal wichtig für Oliver Glasner, weil der hat zwar jetzt überall erzählt und davon gesprochen, dass er absolute Rückendeckung genießt und so weiter, aber wir alle wissen, das hätte auch hässlich werden können. Also das ist äußerst wichtig, würde ich jetzt mal behaupten.
Ja, sie haben letzte Saison gnadenlos überperformt am Schluss. Alle dachten dann, das würde so weitergehen. Das konnte so nicht weitergehen, auch mit den Abgängen, auch mit den Unruhen im Sommer. Ich habe mit ihm ja mal gesprochen vor dem Spiel. Da hat er mir gesagt, eben, er hatte 3 Spieler in der Vorbereitung. Die Spieler, die unterwegs waren, die hatten alle ihre Wehwehchen, manche im Kopf, also im Sinne von gefrustet, manche waren super heavy, super gehypt, manche waren super gefrustet, manche hatten dann ein paar Wehwehchen, manche waren einfach nur müde und dann kommst du zurück und musst einfach in die Saison reinsteigen und dafür ist dann hast du 2 der wichtigsten Spieler verloren, ein dritter wollte weg und so, es gab einfach nur Unruhe und jetzt muss wieder gearbeitet werden und irgendwie wirkt so, als wäre die Luft raus oder hat so gewirkt. Umso mehr, muss ich sagen, bin ich von Tottenham jetzt final enttäuscht und jetzt war es das für mich final. Das wird nichts mehr mit der Champions League, da würde ich fast wetten, weil du einfach jedes Mal, wenn du einen Checkpoint hast, es einfach nicht knackst. Das war letzte Saison so und das ist diese Saison so. Und das ist etwas, bei allem Respekt, wie Ange Ball funktioniert und ist es alles in Ordnung und schön und manchmal dynamisch und so weiter und so fort. Aber es wird in die Elite, wirst du damit nicht einbrechen. Ist meine Meinung.
Ja,
kann mich gerne jemand widerlegen, aber ich sehe einfach bei den anderen Trainern taktisch mehr Variabilität, um dort oben reinzukommen und mal den Gegner irgendwie anders anzupacken. Bestes Beispiel ist Aston Villa, ja, die ja eigentlich, wenn du ehrlich bist, keine eigene Identität haben, sondern einfach nur sagen, wir reagieren und stehen tief und versuchen dann irgendwie schnell vorzugehen und sind einfach nur super klebrig und bissig und machen einfach die Dinge sehr, sehr organisatorisch sauber und damit holen wir Punkt für Punkt. Und das funktioniert halt weit besser, als zu sagen, wir spielen jedes Mal unseren Ange Ball und es wird funktionieren und wir werden offensiv und wir werden begeistern. Das kann begeistern, wenn es funktioniert. Nur wenn ein Trainer wie Oliver Glasner dann dagegen steht und der sagt, macht bitte einfach nur dies, das und jenes, dann kann's auch, dann wirst du auch mal Spiele verlieren. Und das ist, dass du darfst zu diesem Zeitpunkt, in dem alle sagen, wow, Tottenham ist jetzt gerade wieder auf dem Weg nach oben, bla 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 bla, darfst du dieses Spiel gegen diesen Gegner nicht verlieren. Darfst du einfach.
Ja, und davon gab's ja das Spiel gegen Brighton schon, was Wahnsinn ist nach 2-0 zur Pause. Das ist einfach zu Kamikaze. Das ist das Problem. Also es gibt ja Teams, die direkt spielen. Alles gut. Nur die spielen halt direkt, ohne sich Gedanken darüber zu machen, was morgen sein wird. Und sie laufen halt ganz schnell dann ganz oft da rein. Und das ist mein Problem mit Tottenham. Das ist mir zu extrem. Also ich mag ja den Ansatz und der ist ja höchst unterhaltsam. Da kann man ja nichts dagegen sagen. Und die Spieler sind entsprechend dafür ausgewählt und. Alles in Ordnung. Nur der Ansatz und die Durchführung dieses Plans ist mir zu extrem. Und das ist, glaube ich, nie gut, wenn du gar nicht nach links und nach rechts denkst, was so die möglichen Absicherungen und so weiter betrifft. Und ich habe das ja schon, ich glaube letzte oder vorletzte Woche haben wir mal drüber gesprochen, da auch schon gesagt, was Tottenham ja hat, und das ist ja nun mal so, ist, dass die das ja eher noch auf die Spitze treiben, anstatt eine eher zur Mitte zu rücken, gehen die ja eher noch nach, also ich möchte jetzt nicht politische Richtungen vorgeben, aber ich sage jetzt mal nach vorne, nicht, um nicht die Tendenz darzugeben. Und das lässt mich einfach denken, dass das wird immer rauf und runter gehen. Es wird mal gut sein, wo wir denken, oh ja, okay, gut. Und so war es ja auch bei Tottenham letzte Saison. Es wird 4 Wochen geben, wo wir denken, oh ja, jetzt aber. Und dann wird es 2 Wochen geben, wo du denkst, um Gottes Willen. Und solange das so ist, kannst du wahrscheinlich mit Platz 5 bis 6 höchst zufrieden sein. Und dann würde ich aber auch tippen, dass Tottenham irgendwann sich mal zusammensetzt, sich tief in die Augen schaut und sagt, vielleicht suchen wir jemanden, der einen ähnlichen Ansatz hat, aber nicht komplett den gleichen, glaube ich. Das ist aber wirklich nur mein Glaube. Also es gibt keinerlei Anzeichen, das nicht.
Ja, es ist einfach nicht griffig genug. Also nicht grindy genug, nicht genug Schraubzwinge, um wirklich einfach mal ein Spiel zu drücken. Und das ist, ich mag den Ansatz nochmal, aber es ist, wenn ich den Vergleich wählen würde, das würde wahrscheinlich jetzt dem einen oder anderen Tottenham-Fan nicht gefallen. Es ist mehr Arsène Wenger als Mikel Arteta und du brauchst dann in der heutigen Zeit eher Letzteres.
Ja, ich werde immer sogar Wenger wahrscheinlich ein bisschen Unrecht tun, aber lassen wir das mal. Also es klingt jetzt viel negativer, als es gemeint ist. Wir haben es ja
ich glaube, letzte Woche war
es. Ja, aber auch da wieder, weil es halt einfach schade ist, weil du siehst ja, was drin wäre. Und es ist ja auch super attraktiv, aber du musst ja, halt in so einer Partie auch mal ziehen.
Also das, ich weiß gar nicht, ob so viel mehr drin ist als Platz 5 oder 6, weil dazu sind die Schlüsselspieler, die sie haben, auch nicht konstant genug. Und wenn dann Son fehlt, also klar, die sind jetzt nicht mehr ganz so abhängig von dem. Vielleicht ist das auch nur, wirkt es in manchen Spielen so, als wäre mehr drin, als wirklich drin ist. Ich glaube, die sind einfach auch noch gar nicht so weit. Und es ist auch in Ordnung, dass das so ist. Also wir haben eine Top 4 in dieser Premier League, die sind unheimlich stabil und es gibt ein Team und da können wir jetzt dann gleich direkt die Überleitung finden.
Ja, aber ich habe ja letztes Jahr schon gesehen, es geht in die richtige Richtung. Und wenn wir, so fair muss man auch sein, wenn man bei Manchester United sagt, derzeit geht's nicht in die richtige Richtung, kommen wir auch dann gleich dazu, und es stagniert oder geht, also eine Weiterentwicklung ist ja nicht zu sehen bei Tottenham, sondern es ist more of the same. Und das habe ich schon einen Schritt weiter erwartet im Vergleich zur letzten Saison.
Ich würde sagen, sie entwickeln dasselbe in eine falsche Richtung weiter, ja? Also, das ist ja das, was ich damit sagen möchte. Stimmt, grundsätzlich, ich meine, es ging ja erstmal darum, und wenn man sich das überlegt, wo sie letzten Sommer begonnen haben, dann sind sie immer noch vor dem eigenen Zeitplan wahrscheinlich. Alles in allem. Stimmt. Nur mit dieser Art und Weise, ich glaube, darauf können wir es runterbrechen, mit dieser Art und Weise wirst du Herzen gewinnen, aber niemals Silber. Niemals.
Ja, das kann gut sein.
Niemals.
Nochmal, das macht ja Bock, Mikey Moore zum Beispiel, den zu sehen. Geil, Wahnsinn, echt. Ich find's auch super cool, Bergwall, Odobert, Gray, die alle zu holen. Solanke haben wir letzte Woche bearbeitet. Das sind ja richtig coole Transfers. Du bist ein paar Typen losgeworden, die ich da auch nicht mehr sehen wollte. Ich kann mit Skip nichts anfangen. Ich kann mit Amazon Real nichts anfangen. Das ist alles in Ordnung. Du hast sogar noch Geld dafür gemacht. Alles cool, aber trotzdem ist sie uns ja allen klar, dass mit der letzten Saison und dann diesen Transfers, die ja jung sind, aber Geld gekostet haben, dass die Erwartungshaltung eine andere ist und dass es dann eben, und vor allem, dann hast du mal eine Serie, dann reden alle über dich, dann sagen alle, wow, und dann Europa League und super und das, oder was ist Conference League, jetzt weiß ich gar nicht genau. Ist ja egal, auf jeden Fall internationaler Wettbewerb, machen wir es mal so. Und alle sagen, wow, das ist wieder jung und dynamisch und macht Bock. Und dann spielst du gegen Crystal Palace, ein Team, bei dem alle sagen, die kannst du momentan einfach knicken. Und dann verlierst du dieses Spiel 0-1. Und das darf einfach nicht sein. Und das ist jetzt nicht so, dass ich sage, oh mein Gott, sie werden absteigen. Um Gott, natürlich nicht. Sondern es geht einfach nur um, es ist so schade, weil ihr hättet so eine große Chance gehabt. Es ist Checkpoint und den habt ihr nicht gezogen. Und das ist das, ich habe mit Christian Eichner mal drüber gesprochen. Es gibt manchmal so in einem Spiel oder in einer Saison so Knackpunkte, es gibt so ein paar Checkpoints, die du abhaken musst, damit du eben siehst, das kann eine großartige Saison werden. Und jedes Mal, wenn ich so einen Checkpoint habe bei Tottenham, dann ticken die Box nicht. Und das ist das große Problem. Und deswegen ist es eher so ein, oh, ihr könntet ja.
Ja, genau. Genau so ist es. Und warum wir auch dann denken, dass es für die Top 4 nicht reichen wird, das hängt dann mit einem anderen Club zusammen, dem wir uns jetzt widmen, der nahe dran ist, und zwar genau einen Platz hinter den Champions-League-Rängen und einen Punkt. Chelsea gewinnt 2-1 gegen Newcastle. Bei denen kann man ja fast schon fairerweise sagen, okay, jetzt gegen Liverpool hat es nicht geklappt, aber mein Gott, das kann passieren. Das ist auch, glaube ich, nicht dramatisch für so eine junge Mannschaft. Aber ansonsten holen sie erstaunlich viele Ergebnisse gegen Gegner, wo ich denke, müsste man gar nicht unbedingt ein Ergebnis holen.
Ich habe es rausgeschrieben, da musst du mir, ich werde dir jetzt die Frage stellen, sie haben nur 24 24 Ligaspiele verloren. Gegen wen?
Also gegen Liverpool ist klar, gegen Arsenal.
Ja, ja, Respekt.
Und?
Ja, jetzt ist billig.
Gegen City. Nee.
Doch.
Haben die verloren? Da waren sie aber auch City, gar nicht so schlecht, oder?
Aber gegen City. Das sind die drei Spiele, die sie verloren haben. Und gegen alle anderen Teams haben sie immerhin gepunktet. Und das ist mega beeindruckend. Ich habe es auch, wir haben im Spiel ja auch gesagt, das ist 23 Jahre und 220 Tage im Schnitt. Das nächstjüngste Team ist 25 Jahre im Schnitt. Das ist unglaublich. Kein einziger Spieler hat das Alter 28 erreicht in dieser Saison. Das ist Wahnsinn. Das musst du echt mal überlegen. Kein einziger. Also das ist schon echt krass und wenn du dir das dann anschaust, ja, sie sind in den Rückstand geraten, sie kassieren noch zu viel, lassen noch zu viel Schüsse zu und so weiter und so fort, kann ich alles nachvollziehen, aber die Offensive ist richtig gut, sie haben jetzt 19 Tore sind oben da drinnen, haben den besten Expected Goals Wert pro Schuss, also die Chancen, die sie sich rausarbeiten, sind unglaublich, haben die Chancenverwertung, die richtig gut ist und so weiter, also haben nur ein Spiel nicht getroffen, also das muss man echt sagen, es macht richtig Bock, denen zuzusehen und da war ich gestern ein bisschen stolz drauf, natürlich nicht auf mich, sondern auf Benny Grund, mit dem ich das zusammen rausgearbeitet habe, warum es so gut lief am Anfang. Also sie haben einfach hinten zu viert aufgebaut, wirklich ganz klassisch, wie man sich das einfach vorstellt bei einem Computerspiel von 1996. Alle stehen auf ihren Positionen, bauen da hinten auf und die konnten sich hinten die Kugel zuschieben. Newcastle hat aus dem Mittelfeld jedes Mal einen nach vorne schieben müssen, damit das eben nicht passieren kann. Und daraufhin haben sie den Ball einfach ins Mittelfeld gespielt und dann waren erstmal 70 Meter, die sie überbrücken konnten. Das hat in der ersten Hälfte herausragend funktioniert, wirklich herausragend. So sind die jedes Mal ins Tempo gekommen, weil sie immer Überzahl und Raum im Mittelfeld hatten und sind da rein und haben dann ja auch ja nach 4 Minuten Treffer, zählte nicht, weil abseits, aber trotzdem gut. Das Tor, also wenn ihr das nicht gesehen habt, das erste Tor von Chelsea, das ist einfach nur absolute Weltklasse, wie Palmer das sieht, dass Neto da startet, dass er zwischen die Innenverteidiger und Außenverteidiger den Ball so reinspielt, dass Neto auch dieses Tempo hat, die Technik hat, dann rüberspielt auf Jackson, der macht ihn sofort rein. Es war eins der schönsten Tore, die ich seit langer Zeit gesehen habe, was so das Spielerische betrifft. Ja, nicht irgendwie Flanke und dann macht jemand was Verrücktes, sondern einfach so das Rausspielen, wie schnell es ging, wie kompliziert die einzelnen Aktionen waren. Das war schon echt richtig schön und war schön anzusehen. Dann Newcastle zurückgekommen. Die haben momentan ganz andere Probleme. Die sind einfach defensiv nach wie vor ordentlich. Hatten ja letzte Saison, glaube ich, waren das unterhaltsamste Team der Liga. Also meisten Tore und meisten Gegentore, so wenn man es zusammenrechnet im Schnitt. Die haben das hinten wieder besser hinbekommen, aber vorne ist die Chancenverwertung einfach eine Katastrophe gewesen. Die hat sich halbiert im Vergleich zur letzten Saison. Sie haben weit weniger Großchancen, weit weniger Schüsse als letzte Saison. Die haben einfach offensiv ein Riesenproblem. Jetzt ist Isak zurück und in guter Form gewesen wieder, der ja letzte Woche nicht so gut war, davor 10 Verletzungen. Und Anthony Gordon hat halt an allen Ecken und Enden gefehlt. Das merkt man einfach, der ja dann mitgereist ist, aber der es einfach nicht geschafft hat aufgrund einer Leistenverletzung. Und dann hat Chelsea am Ende doch noch gewonnen durch den Treffer von Palmer, den du halt einfach, das haben wir jetzt auch schon gelernt, nicht schießen lassen darfst. Also mir macht es mega Spaß, Chelsea zu sehen. Ja, auch da nochmal, es ist eine junge Mannschaft. Was ist bei jungen Mannschaften der Fall? Fragezeichen, dass sie auch mal inkonstant sind, dass sie auch mal Fehler machen. Das war auch in diesem Spiel so. Das ist alles in Ordnung und Newcastle ist ja nicht komplett Laufkundschaft. Nur trotzdem ist es einfach sehr, sehr schön, diese Mannschaft spielen zu sehen. Und ich glaube, Maresca, und das ist ja dann das Thema, das Uli noch anschneiden wollte, Maresca ist ein harter Hund. Und sich mit dem zu spielen, das habe ich am Spiel gesagt, ist nicht easy. Weil der sagt einfach, du trainierst nicht mehr mit und dann bist du Trainingsgruppe 2. Ciao, ich brauche dich nicht. Und das, glaube ich, siehst du auch in den Spielen, das siehst du auch im Umgang mit der Mannschaft. Der Typ ist knallhart. Und das ist gestern, glaube ich, während der 90 Minuten untergegangen. Aber er hat Reece James öffentlich angegangen. Also er hat auf der Pressekonferenz gesagt, das ist ja schon ein harter Satz, wir haben keine Führungsspieler. Da siehst du ja mal, was da eingekauft worden ist. Er hat gesagt, der Einzige, der in der Kabine viel spricht, ist Tosin. Der ist neu, ablösefrei und ist absoluter, eigentlich ja Kaderspieler, mehr nicht. Und vielleicht noch, sagt der Levi Colwill, der ist ein bisschen lauter geworden in den letzten Wochen. Aber Reece James hat er explizit angesprochen, ist ja auch schon kurios, dass über Enzo Fernandes keiner mehr redet, aber dass Reece James hat er explizit angesprochen und gemeint, dass der einfach, ja, dass nur weil man die Kapitänsbinde hat, heißt das nicht, dass man weniger machen muss, sondern man muss erst recht mehr machen. Und so in Sachen Führungsqualitäten hat es sich von ihm weit mehr erwartet, weil er eigentlich kaum spricht. Und das ist ja schon krass, deutlicher Warnschuss in der Öffentlichkeit, dass du ja auch so nicht machen musst. Und das hat er im Übrigen dann im Interview mit den Kollegen vor dem Spiel nochmal wiederholt. Und zwar, da ist er gar nicht richtig drauf angesprochen worden. Also er hat, war jetzt nicht so, ja, sie haben ja unter der Woche gesagt, wie meinten sie das, sondern er ist da wieder selber drauf gekommen. Also das ist eine platzierte Sache, die will er momentan platzieren und zeigt ja auch, wie der drauf ist. Der ist knallhart und ich habe das vor der Saison ja gesagt, wenn man das alles ausblenden kann, was da rundherum passieren wird und nur auf Maresca hört und den mit diesen Spielern arbeiten lässt, dann kann es was geben. Und das sehen wir momentan. Ja, es ist nicht perfekt, brauchen wir auch nicht reden, das ist eine junge Mannschaft, hatten wir, aber es macht, wenn es funktioniert, sowas von Spaß, denen zuzusehen, weil es ist so viel Potenzial drin.
Ja, ja, das ist ja das, was wir immer gesagt haben, dass das qualitativ brutal ist und ich meine, ich will es jetzt nicht auf einzelne Spieler runterbrechen, ich finde schon, dass man merkt, wenn Reece James dabei ist, immer noch, der wahrscheinlich athletischste Spieler dieser Mannschaft, zumindest jetzt, also Nicholas Jackson, ja, ist mir schon klar, den kriegt ja kein Team im Moment in den Griff, so wie der läuft und es war ja immer auch klar, dass das ein Mann-Angriff sein kann, aber James ist, was so von hinten vorgeschossen betrifft, immer noch einer der körperlich stärksten, der schnellsten und der jetzt nicht unbedingt beim Aufbau wahrscheinlich hilft, aber dann ganz vorne drin sehr kreativ sein kann. Und ich finde, also wir haben ja an anderer Stelle vor ein paar Jahren, man kann ja immer nicht so viel über den gesunden Reece James sprechen, aber an anderer Stelle vor ein paar Jahren schon mal gesagt, dass es diese Vorwürfe immer schon mal gab für jemanden, der von sich aber denkt, dass er zu Real Madrid gehört. Und deswegen finde ich das eigentlich ganz cool, dass Maresca das macht. Und generell muss ich echt sagen, so ähnlich wie du es ja auch schon mal beschrieben hast, wir wussten ja nicht viel über Enzo Maresca. Klar, Leicester und auch die, also er ist jetzt kein kompletter Novize in dem Sinne, aber wie würde er mit diesem Umfeld umgehen? Und im Moment schafft er das, dass er sozusagen einfach der starke Mann ist. So ähnlich wie es bei Pochettino aber auch aussah um diese Zeit letzte Saison. Nur bei Maresca wirkt das für mich mehr, also inbrünstiger. So als würde er sehr viel mehr verkaufen, was er auch sagt. Also am Anfang hätte man ja zu dem Ergebnis kommen können, dass man sagt, naja gut, jetzt macht er mal das, was Clearlake Capital möchte und sagt mal nach außen dies und das. Aber der geht einfach her und sagt, du und du nicht, koste es, was es wolle. Und ich glaube, das ist auch das, warum er sich sowas leisten kann, wie Reece James gegenüber auch in der Öffentlichkeit, weil alle in der Truppe wissen, fair. Der ist hart, aber fair. Ja. Und das ist wahrscheinlich das, was ihm momentan dieses Momentum gibt, dass man dem einfach Glauben schenkt. Plus eben diese kleineren Kniffe, die es gibt. Chelsea sieht nach einem Team aus, das eine Identität hat, fairerweise mit einem Cole Palmer, der das
Unglaubliches
Beste aus allen Welten einfach im Moment ist. Also der ist sowohl, das war ja immer schon so, dass er jemand ist, der den Ball halten kann, der so das Spielgeschehen diktiert, den Rhythmus diktiert, aber auch jederzeit eine Aktion. Ich meine, dieser Pass, das ist ja
brutalo.
Kann man eigentlich schon mal markieren als den Moment der Saison, ganz ehrlich, weil ich weiß spielerisch nicht, was noch kommen soll. Das ist
unglaublich.
Wahnsinn. Das ist Stefan Reinhardts feuchter Traum von Packing-Rate 150.000 plus.
Wahnsinn. Das ist einfach, ich hab's gesagt in der Zusammenfassung, es gibt nur einen Korridor, wo er reinspielen kann. Nichts anderes. Den Ball nach außen zu spielen, hätte zwar Neto den Ball gebracht, aber er hätte dann einen Verteidiger vor sich gehabt. Den Ball durchs Zentrum zu spielen, er hätte Verteidiger gehabt. Also es gab nichts anderes. Es gab nichts anderes. Kopfballduell hätte er nicht gewonnen, Neto. Du musstest den Ball genau da spielen. Und das aus der Tiefe, in dem Tempo, dass der Torwart auch nicht rauskommen kann. Es ist einfach von A bis Z herausragend gespielt. Und das so, wie du das sehen kannst. Sehen tun es vielleicht sogar ein paar. Aber ihn dann auch so zu spielen in dem Tempo ist brutal. Und das Neto, was Neto dann macht daraus, das habe ich fast dann sogar, ehrlich gesagt, ein bisschen zu wenig rausgearbeitet, weil er macht
gut,
dann auch...
Ist ja normal, also sorry, aber...
Aber es ist trotzdem sehr, sehr gut gemacht. Es ist wirklich, und das Jackson auch nochmal, ja, ich habe das im Spiel auch gesagt, ich will von Chancentod nichts mehr hören, weil der macht seine Dinger diese Saison. Der lässt auch welche liegen und wenn er sie liegen lässt, dann schreien alle immer gleich Chancentod. Nur in der letzten Saison zum Beispiel hat Haaland mehr liegen lassen als er. Jetzt werden viele sagen, naja, der hat auch mehr. Ja, stimmt alles. Nur große Stürmer kriegen viele Chancen und lassen auch davon ein Prozentteil liegen. Das ist so. Und Jackson hat in dieser Saison, macht er die Dinge einfach sehr, sehr sauber. Es ist ein ganz anderer Nicholas Jackson, finde ich. Auch so in der Wahrnehmung, auch wie der manchmal die Bälle prallen lässt, wie der entgegengeht, wie der kommt, wie tief der läuft. Das ist einfach, der macht einfach Spaß. Und ist ein richtig cooler, ich mag den einfach. Ich sehe den sehr, sehr gerne. Ist ein anderer Auftritt von ihm und überhaupt Chelsea macht sehr, sehr viel Spaß. Von Newcastle muss ich schon sagen, bin ich momentan ein bisschen enttäuscht, dass da einfach nicht mehr rausgeht. Sie sind fast wieder in Bestbesetzung. Ja, Gordon ist weg, aber sie sind fast wieder in Bestbesetzung und trotzdem funktioniert's nicht. Ja, defensiv besser geworden, weit weniger Pressing-Aktionen vorne, stehen viel tiefer als letzte Saison. Das ist stabil leer. Trotzdem hat sich Eddie Howe gestern ganz schön auscoachen lassen von Maresca, weil er sehr, sehr lange eigentlich an dem Plan festgehalten hat und Maresca ihn wirklich die erste halbe Stunde, ich habe es eh gesagt im Spiel und Benny hat mir das auch bestätigt, ich habe das selten gesehen, dass ein kleiner Kniff das Spiel so geöffnet hat, dass eine Premier League-Mannschaft damit überhaupt nicht klarkam. Und das war wirklich die erste halbe Stunde, wenn ihr das nochmal anschaut, ist Chelsea da 5-mal draufgelaufen. Und das ist schon echt krass, dass da nicht mehr passiert ist. Und danach haben sie es angepasst, dann ging es ein bisschen besser. Das war schon wirklich beeindruckend. Also Respekt Enzo Maresca, Respekt Chelsea. Ihr seht, ja, wir haben Chelsea sehr, sehr häufig kritisiert und wir sind auch dann, wenn sie wieder Bock missbauen und meine Freunde, der Tag wird kommen. Dann sind wir wieder da, um da auch wieder reinzustochern. Aber wenn sie gut sind, sind sie gut. Und dann sagen wir das auch. Fair enough. Und bitte diesen Moment, da gibt's ein paar Spezialisten im Internet, bitte diesen Moment auch festhalten. Wir haben Chelsea jetzt gerade eine halbe Stunde gelobt, ohne auch nur ein Wort über Todd Boehly zu sagen. Also insofern, alles in Ordnung.
Ja, aber das kommt schon noch, keine Angst.
Kommt schon.
Nein, it will come. Fairerweise muss man ja sagen, während der Saison war es auch vergangene Saison wild. In 4 Wochen geht die Transferperiode wieder los und ich weiß nicht, ob sie da nicht wieder wilde Dinge machen. Aber das ist dann ein Thema für später. West Ham United, jetzt müssen wir ein bisschen anziehen. West Ham United gewinnt 2-1 gegen Manchester United. Also wichtig für West Ham, von denen wir auch, glaube ich, noch nicht so richtig wissen, was wir bekommen. Und das wissen sie, glaube ich, selber noch nicht. Es gibt die Spiele, in denen sie wirklich gut wirken und dann gibt es die, in denen sie binnen 10 Minuten auseinanderfliegen. Und über Manchester United, eigentlich, vielleicht sollten wir uns auf die positiven Dinge im Leben fokussieren und nicht so sehr auf Manchester United. Ich weiß auch nicht.
Ja, also auch da ist dasselbe Spielchen. Mittlerweile werden die Aussagen auch echt von Ten Hag irgendwie, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, so Uli Hoeneß-esk, dass ich mir immer denke, so aus welchem Jahrhundert kommst du eigentlich? Wirklich sich hinzustellen und zu sagen, ich bin ein Typ wie José Mourinho, wir haben beide überall was gewonnen. Dann sich hinzustellen, ja, wir haben gegen Fenerbahce einen Punkt geholt, das ist doch super. Das dann jetzt so quasi das Verkaufen, ja, was er schon öfter gesagt hat, ihr müsst uns am Ende der Saison bewerten. Ihr seid Rang 14, Freunde. Ihr seid Rang 14, Freunde, und das wirklich noch verkaufen zu wollen, als es ist doch okay und wir sind auf einem guten Weg, ist einfach verklärend. Es ist einfach Quatsch. Und ich sag ja nicht, dass das irgendwie, also wir haben ja die Gründe dafür erklärt. Und ja, die Gründe sind ja auch, haben wir oft genug erklärt, dass es auch dass sie noch nicht da oben sein können. Dass andere besser sind, ist alles in Ordnung. Aber du musst doch, also das kann doch nicht sein, dass Nottingham 16 Punkte hat und du stehst da mit 11. Das geht nicht. Und das muss dir einfach klar sein. Du hast jetzt 4 Niederlagen nach 9 Spielen und du verlierst gegen ein Team wie West Ham. Ich habe mit Hannes Herrmann vor der Partie noch geredet, die weder Fisch noch Fleisch waren. Ich habe offensiv nichts gesehen, was mir gefällt. Ich habe defensiv nichts gesehen, was mir gefällt. Es ist einfach ein Team, das einfach nur steht und gefühlt. Und dann verlierst du gegen die und Hannes hat zu mir auch noch gesagt, so quasi West Ham war nicht mal richtig gut. Ich kann es einfach nicht nachvollziehen und es tut mir ehrlich gesagt auch weh und ich muss ehrlich sagen, ich habe nichts gegen Erik ten Hag, aber jede Woche wieder eine Aussage zu hören, bei der ich mir denke, Alter, was redet der da? Das macht's einfach wirklich schwer, also er macht's wirklich momentan schwer, ihn zu lieben. Meine ich wirklich ernst. Es ist einfach momentan schlechtes Marketing.
Ja, wahrscheinlich auch gar nicht mehr anders möglich für ihn. Wir wissen ja, haben wir ja auch mehrfach hier gesagt, wir wissen ja ein paar Dinge aus dem Club und es gibt ja Gründe, warum er noch nicht abgelöst ist und die werdet ihr alle auch wissen, ohne dass man das großartig sagen muss. Ich glaube trotzdem, die werden jetzt aber heftig hinter den Kulissen einer Lösung basteln für November. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das so weitergeht. Also es gab wieder eine halbe Stunde gegen Brentford, Woche davor, wo ich dachte, ja, guck mal. Aber wie du sagst, am Ende ist ja wurscht, kannst ja nicht gegen noch dazu dieses fragile West Ham United schon wieder verlieren. Das funktioniert ja nicht. Naja, gut. Machen wir das nächste Spiel, weil wir wollen uns ja auf die positiven Dinge fokussieren. Arsenal gegen Liverpool 2-2, das tabellarisch mit Abstand Spitzenspiel dieses Spieltages und wahrscheinlich ist der Sieger dieser Partie, es gibt einen, Manchester City, die wieder Tabellenführer sind, wie wir es ja vorhin schon mal kurz angesprochen haben. Liverpool zum zweiten Mal in der Saison mit Punktverlust und mit den Gegentoren 4 und 5 ist ja auch mal rauszuheben. Und Arsenal, das möchte ich mal vorne wegschicken, wahrscheinlich in einer ganz schwierigen Phase mit Verletzungen, mit Müdigkeiten, mit Sperren, alles gemixt und trotzdem halt wieder keinem Sieg.
Ja, das ist das, was ich, also ich habe vor der Partie schon gesagt, dass ich glaube, dass es ein Unentschieden wird. Deswegen, mich hat das nicht gewundert. Ich weiß nicht, also wir könnten jetzt stundenlang drüber reden, warum, weshalb und so weiter und so fort und Verletzte und dann kommen wieder welche zurück. Und Arsenal ist momentan einfach nicht bei 100%. Es fehlen hinten zwei Steinchen, es fehlen vorne zwei Steinchen und dann kannst du so ein Spiel nicht gewinnen. Jetzt werdet ihr wahrscheinlich, wenn jetzt jemand zuhört, ja, das ist doch Arsenal, hey, nein, es ist ja auch gegen Liverpool, ja. Gegen Bournemouth hätte diese Leistung locker gereicht. Jetzt ist Bournemouth aber keine Laufkundschaft. Nur gegen Liverpool ist es einfach schwierig und das muss jedem klar sein, da musst du bei 100% sein. Und das waren sie an dem Tag einfach nicht. Ja, Musiala ist dann auch herausragend, dann in der zweiten Hälfte stellst du wieder auf defensiv um, was ja auch des Öfteren jetzt nicht funktioniert hat. Das ist einfach so, dass das momentan einfach nicht so richtig funktioniert. Mir tut's leid, dass Arsenal das Spiel nicht gewonnen hat, weil es kommen ja ein paar Szenen dazu, die echt krass waren, muss ich echt diesmal sagen, muss ich verstehe es nicht. Aber trotzdem ist es so, dass ich bin ja vor der Partie gefragt worden, wie glaubst du, geht das Spiel aus? Ich habe gesagt 1-1, jetzt war es ein 2-2, okay. Ich hätte wetten können, dass es eben unentschieden ausgeht. Ich hatte ein Gefühl dafür irgendwie. Ich muss auch sagen, auch da bin ich gefragt worden, was hast du denn lieber? Klopp-Fußball oder Slot-Fußball war die Frage. Und ich muss echt sagen, als Zuschauer Klopp-Fußball, wenn ich verantwortlicher wäre, Arne Slot-Fußball. Das ist einfach sehr, sehr gut organisiert, das ist sehr durchdacht, die sind immer super konzentriert und sehr, sehr clever und das ist etwas, was mir gefällt. Deswegen, das ist einfach eine sehr, sehr gute Mannschaft und Arsenal ist momentan irgendwie das ist momentan so, wie ich mich anziehe und aus dem Haus gehe. Ich muss immer nochmal zurück und hab was vergessen. Und das so wirken die momentan. Es ist so einfach schon irgendwie zwei Schritte voraus. Ja, verletzungsbedingt. Und jetzt werden wir dann gleich zu den Schiedsrichterentscheidungen kommen. Die tun ihr Ereignis noch dazu. Trotzdem sind die momentan nicht so maschinell unterwegs wie letzte Saison. Es sind zu viele Fehler, sie sind defensiv nicht gut genug. Offensiv sah es diesmal richtig gut aus. Standardsituationen sind immer herausragend. Nur es ist nicht so gut organisiert, wie Liverpool das momentan sein kann.
Ja, mag auch personell an Dingen liegen. Also ich finde schon, Liverpool ist, wie soll man sagen, schon, also dieses Kollektiv, das die zusammenbringen und die Qualität der Einzelnen sorgt dafür, dass auch gewisse Unzulänglichkeiten im Spiel ganz gut vertuscht werden, glaube ich. Und wenn die noch etwas cleverer sind in dem Spiel, gewinnen sie es wahrscheinlich sogar auch am Ende. Nichtsdestotrotz, ja, also im Vakuum betrachtet hätte ich jetzt mit dem Spiel aus Arsenal-Sicht kein Problem. Jetzt so insgesamt muss man natürlich schon sagen, ja, man erkennt was, aber das würde ich, glaube ich, erklären können, eben aufgrund der jetzt geschehen ist. Also die waren ja schon, die sahen in der Champions League auch echt einfach müde aus, im wahrsten Sinne, nicht frisch. Und das merkt man und da sind wahrscheinlich jetzt schon früh viele Dinge zusammengekommen, wohingegen auf der anderen Seite Liverpool sowas wie Game Management zurück hat bei sich, was ich, also jetzt kann man jetzt nach dem Spiel so nicht sagen, aber gegen Leipzig zum Beispiel in der Champions League war das so, dass sie 30 Minuten Verschluss einfach das Spiel mehr oder weniger einstellen und dann ja, kommt Leipzig nochmal ein, zwei Mal, aber das prallt so alles an denen ab. Und im Spiel davor gegen Chelsea war es ja auch schon so ähnlich, dass die letzte Viertelstunde so war, dass man denkt, naja, okay, da passiert eigentlich gar nichts mehr, also es ist fast sogar langweilig. Und das hat Liverpool und das führt natürlich dazu, dass die emotionalen Grundvoraussetzungen für so ein Spiel ganz andere waren. Trotzdem, auch das muss man, glaube ich, feststellen, die Topspiele in dieser Saison, die haben auch Tore technisch geliefert. Also ich meine, der Spieltag war eh überdurchschnittlich dramatisch mit vielen, vielen späten Toren. Wir hatten Ipswich gegen Brentford, wir hatten die Wolves, wir hatten Everton auch mit Beto. Jetzt haben wir dieses Spiel mit einem 2-2. Also es ist ganz schön was los in der Liga, möchte ich mal sagen. Und dann kommen ja noch die Schiedsrichterentscheidungen, die wir, fürchte ich, auch noch besprechen müssen. Das Gute ist, dass wir sind schon so weit fortgeschritten in der Zeit, es wird nicht mehr ganz so viel Raum einnehmen. Gott sei Dank.
Ja, aber ich hab's, also du hast ja gestern parallel Bundesliga gemacht, deswegen, ich hab dir ein paar Sachen ja geschickt, um sich nochmal anzusehen. Das ist echt auch mittlerweile krass, wie das Internet da rausarbeitet, wer wann wo wie. Also Aufreger, das ist mir 13 Mal geschickt worden, glaube ich, von euch. Da sieht man ja auch schon, was ihr ungefähr davon haltet. Das ist schon echt krass. Die Szenen, die da geschickt worden sind, sind schon echt krass. Also, weiß nicht, mit was fangen wir an? Ich würde erst mal sagen, wir fangen von hinten her an. Also
darf ich ganz kurz reingrätschen? Ja. Wobei das wahrscheinlich gar nicht so sinnvoll ist, weil wir kommen ja erst am Dienstag, wir nehmen am Montag auf, aber David Ornstein schreibt gerade davon, dass Ruud van Nistelrooy übernimmt und Erik ten Hag wohl raus ist.
Ja. Also wie gesagt, mich würde es nicht wundern. Es ist einfach nicht mehr die richtige. Ich sehe es ja auch gerade wieder, was Gary Neville sagt, Rang 14 ist eine Schande und so. Es ist halt einfach Manchester United. Das ist nun mal so. Ob wir das jetzt alle gut finden oder nicht, das ist eine andere Diskussion, aber es ist so. Egal, auf jeden Fall, also Martinelli gegen Konaté ist eine Szene. Ich fange mit der Conclusio von vorne an oder setze die voran. Ich habe letzte Woche dann noch mit Chris McCarthy gesprochen von 90plus, der ja auch schon hier zu Gast war, der gesagt hat, Arsenal kriegt momentan einfach strittige Entscheidungen nicht für sich, sondern ist es auch nicht so, dass sie gegen sie gepfiffen bekommen, aber es ist so im Sinne von, Glück haben sie momentan keins. Also es gibt keinen Pluspunkt. Und das war in diesem Spiel auch wieder zu sehen. Also Martinelli gegen Konaté, ich habe 10.000 Spiele gepfiffen in dieser Saison schon, in denen das ein Strafstoß war, da ist es keiner. Kann man jetzt sagen, okay, lässt viel weiterlaufen, whatever. Für mich ist es ehrlich gesagt losgelöst ein Strafstoß, wenn ich mir das so anschaue. Weil wie der umgehauen wird, ist schon echt krass. Und hat mit Ball überhaupt nichts zu tun, weil der ist ja schon einen Meter weg. Dann dieselbe Diskussion um Virgil van Dijk. Also da muss man auch vorwegschicken, Havertz ist momentan provokativ unterwegs, das haben wir auch schon mal gesagt, was mir nicht immer gefällt. Van Dijk ist aber genau das Gleiche, ich finde sogar noch eins höher. Also Van Dijk hat momentan auch so eine Grundstimmung, die ist immer sehr irgendwie angepisst, ich weiß nicht warum, und lässt sich dann auch noch irgendwie provozieren. Das ist für mich eine klare rote Karte, sorry. Also für mich ist, ich weiß nicht, hast du gesehen, Uli, gerade?
Ja.
Es ist für mich eine klare rote Karte, das geht einfach nicht, du kannst da nicht austreten, du kannst da nicht rumhauen und es geht einfach nicht. Und vor allem, einmal lasse ich mir vielleicht sogar noch irgendwie eingehen, im Sinne von, hey, der kickt den da jetzt so leicht und das war's, aber es ist ein klar, er kickt dreimal und dreimal ist eine Entscheidung und er trifft ihn und es ist für mich eine Tätigkeit, das ist eine rote Karte, sorry, aber das geht nicht, es ist eine rote Karte für mich, null Diskussion. Jetzt kannst du sagen, das ist sehr, sehr früh in der Partie und er wollte und er will und so, das ist völlig egal, es ist für mich eine rote Karte. Und dann geht's noch weiter mit der Geschichte mit Havertz, da muss ich sagen, das war ja für euch der Aufreger des Spieltags oder weil das ist mir so häufig geschickt worden wie gar nichts anderes auf der Welt bis jetzt, glaube ich, dieser Ball, der auf Havertz gespielt wird, er legt ihn rein und dann kommt in dem Moment, wo er alleine vom Torwart steht, kommt der Pfiff. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, also ich kann es auch nicht verstehen, warum der Abpfiff kommt, aber ich habe es mir jetzt auch 5-mal nochmal angeschaut. Ich bin mir ziemlich sicher, dass selbst wenn der Pfiff nicht gekommen wäre und Havertz das Tor gemacht hätte oder wer auch immer das Tor gemacht hätte, es wäre abgepfiffen worden, weil es wahrscheinlich Handspiel gewesen wäre, weil es war eben da oben an der Schulter und oder beziehungsweise am Oberarm, es wäre wahrscheinlich abgepfiffen worden. Deswegen, das hat mich im ersten Moment auch gedacht, Alter, was pfeift der ab? Hä? Ich verstehe es nicht. Und dann aber, ja, im Nachhinein wäre es dann wahrscheinlich trotzdem abgepfiffen worden. Deswegen, das hat mich jetzt gar nicht so geschockt dann in der zweiten Instanz, aber ich finde insgesamt, was die Schiedsrichter in England momentan zusammenpfeifen, ist für mich einfach nach wie vor, ich habe jede Woche wieder, auch bei meinem Spiel wieder, es ist einfach so, dass ich mir jedes Mal denke, wenn du das pfeifst, musst du das andere doch auch pfeifen. Du kannst doch nicht vergessen haben, was du vor 3 Sekunden gepfiffen hast. Das geht doch nicht. Ich kann doch nicht zu Ulis Tochter sagen, du darfst nicht rauchen und rauche dann 3 Sekunden später. Das geht doch nicht. Dann sagt die doch auch, du hast sie nicht alle. Oder noch besser, ich kann nicht zu Ulis Tochter sagen, du kriegst kein Eis und dem Sohn gebe ich dann eins. Das macht doch keinen Sinn. Und das ist etwas, das, was mich momentan einfach total nervt in der Premier League und es war da auch wieder so. Also nochmal, für mich wäre es ein Strafstoß gewesen, für mich wäre es eine rote Karte gewesen und die Diskussion um das Havertz-Tor, kann ich nicht verstehen, warum es in erster Instanz abgepfiffen worden ist. Hätte mich interessiert, ob dann die Hand abgepfiffen worden wäre. Das ist die Diskussion.
So, ich würde sagen, wir machen den Podcast zu für jetzt. Das wird jetzt für euch zeitliche Inception in eurem Kopf, denn ihr werdet das Ganze am Dienstag hören, wie gewohnt, auch wenn wir am Montag aufgenommen haben und inmitten des Podcast-Endes reingekommen ist, dass Erik ten Hag offiziell nicht mehr Trainer ist von Manchester United. Das heißt, wenn ihr das jetzt hier hört, müsst ihr vielleicht in eurem Podcast-Feed einmal zurückspringen, einmal vorspringen, wie auch immer. Denn wir machen diese Folge jetzt einmal fertig und werden dann sicherlich nochmal einmal rapid reacten auf Erik ten Hag und das Aus bei Manchester United. So würde ich das jetzt mal vorschlagen. Wie genau, das ist jetzt, da seid ihr jetzt live mit dabei in einem Prozess des Denkens, der auch bei uns losgeht. Wie genau wir das machen, das müssen wir jetzt gleich nochmal besprechen. Aber ändert jetzt nichts an der On-Demand-Folge, denn die, glaube ich, das ist jetzt sinnvoll, die zuzumachen. Also heute kriegt ihr dreifachen Content in dieser Woche von 10 Jahren Click and Rush. Ist ja klar. Sponsored bei Manchester United. Es musste so sein.
In diesem Sinne, wie immer, cheers.